Musikkultur Rheinsberg, der kulturelle Leuchtturm im Norden Brandenburgs, in Heinrichs Theater. In dieser Episode geht es um die Hauptfigur, die Isor, die Prinzessin, eine große Sopranpartie. Wir haben zwei Isoren im Cast und ich bin ganz gespannt, wie sich die Sicht der beiden unterscheidet. Aber vielleicht wollt ihr euch erst mal vorstellen, Elia.
Genau, ich bin Elia Ferreras Cabero, ich komme aus Katalonien und ich freue mich, hier dabei zu sein.
Erzähl noch ein bisschen mehr über deine Geschichte. Du bist ja nicht vom Himmel gefallen als Sopranistin.
Schön wär's.
Wo studierst du gerade? Bist du schon fertig? Wo ist dein Engagement?
Ich habe angefangen bei meiner Mutter in Katalonien. Sie war meine Gesangslehrerin. Und dann bin ich nach Deutschland gefahren. Und dann habe ich meinen Bachelor an der Hans Eisler gemacht, Berlin. Und jetzt mittlerweile mache ich meinen Opernmaster in Leipzig bei Frau Wohlfahrt.
Was bringt dich nach Rheinsberg? Ist das etwas, was man unbedingt auf seiner Liste haben muss?
Ja, muss man. Ich habe dieses Vorsingen vor einem Jahr gesehen, also das letzte Jahr, und dann habe ich mich nicht beworben. Aber dieses Jahr zufällig schon, ne? Man bewirbt sich überall, man versucht alles, ne? Und mehr als Sopran, dann noch mehr. Und dann, ja, dann hat geklappt. Und ja, für Sänger, Rheinsberg hat ein sehr guter Name und ist ein sehr guter Ort zu sein. Und mit dem Intendant Jele ist sehr toll, ihn dabei zu haben, weil er unterstützt uns so sehr und der glaubt viel mehr an uns als wir selbst.
Lea, findest du das auch so? Wo kommst du her? Wer bist du?
Ich bin Lea Kohn. Ich komme aus Mainz ursprünglich, bin zum Studium nach Berlin gegangen, habe dort Bachelor und Master studiert und über den Weg dann auch Rheinsberg kennengelernt, weil es ja nicht so wahnsinnig weit entfernt ist von Berlin. Ich empfinde das hier auch als wahnsinnig inspirierenden Ort irgendwie. Es sind so viele Menschen, so viele Künstlerinnen und Künstler verschiedenster Disziplinen, verschiedenster Hintergründe hier, die sich gegenseitig unterstützen und aneinander teilhaben lassen und ja, zusammen, glaube ich, sehr schöne Dinge hier schaffen.
Ihr teilt euch die Isor und ich glaube, ihr habt sehr unterschiedliche Ansichten, wie ihr diese Figur gestaltet. Wie siehst du die Isor, Elia?
Also für mich, die Isor ist eine sehr spannende Rolle, weil der sehr ist emotionell ganz unterschiedlich und sie entwickelt sich auch ganz toll während die ganze Geschichte. Aber für mich ist auch eine sehr starke Frau, der mit dem System umgehen muss und dann sie muss darunter leiden und dann sie versucht einfach zu überleben und ja, ein sehr liebevoller Charakter, sehr treu.
Ja, ich glaube auch die Entwicklung, die sie durchmacht, ist sehr interessant. Also sie beginnt als im Grunde sehr glückliche junge Frau, die ihre große Liebe gefunden hat im Leben, der es an nicht viel mangelt. Und im Laufe des Stückes, durch die Menschen, denen sie begegnet, durch die Verwicklungen des Stückes, wird sie und werden alle ihre Werte eigentlich auf die Probe gestellt und herausgefordert. Und am Ende wird sie beinahe ermordet von dem Mann, den sie heiraten musste. Und im Verlauf des Stückes kristallisiert sich für Isor selbst auch raus, was sie eigentlich vom Leben möchte und was ihre Werte sind und worauf es im Leben ankommt und wofür es sich auch zu kämpfen lohnt.
Das habt ihr fabelhaft zusammengefasst, gerade dass diese schönen Werte, sage ich mal, dass die so eine große Rolle spielen und auch so unumstößlich sind. Das macht diese Frau sehr bewundernswert, dass sie sich gegen die Liebe entscheidet aus Vernunft. Da denkt man, das ist doch totaler Quatsch, mach doch anders. Aber sie fügt sich hinein. Das ist ein spannender Twist, finde ich, der erste im Stück. Wie geht ihr damit um?
Also erstmal eine Sache, ich glaube, sie entscheidet sich nicht. Ne? Sie nehmen, also die Brüder nehmen die Entscheidung für sie, das ist das Schlimmste, sie muss das machen. Und ja, aber für mich, ich glaube, Isor würde Raoul natürlich nicht verheiraten, aber Isor würde wahrscheinlich Raoul auch nicht töten. Das ist auch eine Sache.
Es ist nicht ihre Entscheidung, sagst du? Vielleicht ist es aber irgendwie doch. Die Brüder sagen ja immer, und wie hast du dich entschieden?
Die Brüder deuten aber auch an, dass Vergy, Isors Liebhaber, getötet wird, ermordet wird. Das heißt, es handelt sich eigentlich um Erpressung tatsächlich.
Ja.
Es gibt ja diese große Juwelenarie, in der sie scheinbar dem Schmuck verfällt, den Raoul ihr anbietet. Im Monolog danach sagt sie aber relativ still und heimlich, worum es eigentlich geht, nämlich, dass sie Angst um Vergys Leben hat. Und das begründet schließlich ihre Entscheidung, Raoul doch zu heiraten und sich der Entscheidung der Brüder zu fügen.
Von jetzt auf gleich, die Reise dazwischen spielt keine Rolle. Sie ist plötzlich im Schloss. Eine schöne Entscheidung der Regie ist, dass ihre Vertraute noch dabei ist, die vorher nur eine stumme Rolle war und jetzt aber eine veritable Gärtnerin ist. Was ist das für eine Frauenbeziehung?
Also ich sehe da viel Sororität. Wie gesagt, Isoch ist eine sehr starke Rolle und sie muss sich anpassen, an was ihren Brüder sie sagen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie für sie Pflicht war, Lorette dabei zu haben, die Gärtnerin dabei zu haben, weil für sie das ist eine krasse Unterstützung.
Genau, es ist ja, bei Vergy steht es in der Geschichte so, dass er sich ja verkleidet, um einen Grund zu finden, ihr in dieses Schloss zu folgen. Und ich finde das auch sehr schön in der Inszenierung, dass die ganzen kleineren Rollen auch so treu zu Isor halten, dass sie auch Gründe finden, sich ins Schloss zu schleichen und irgendwie ein Auge auf sie haben zu können. Denn dass mit Raoul irgendetwas nicht stimmt, das ist allen irgendwie klar. Und alle haben im Grunde Angst um Isor und warnen sie, insofern das für sie möglich ist. Und ganz am Schluss sind es dann ja auch alle zusammen, die Raoul besiegen. Das ist deswegen eine sehr schöne Gemeinschaftssache.
Genau, ja.
Das Vertrauen ineinander und in die Gruppe oder das Erlebnis in Rheinsberg in der Gruppe, eine Oper zu erarbeiten, das ist das eine, dass man hier zusammenwächst, dass man wirklich mitgestaltet. Aber das andere ist, dass man eine Regisseurin braucht, die das auch zulässt. Und ich glaube, mit Maya Janta ist das ganz sicher der Fall. Ihr habt jetzt als Erste die Gelegenheit zu sagen, was toll ist an ihr.
Sie hat ganz viel Tolles. Man merkt in ihrer Art, dass sie, wie heißt das auf Deutsch, was macht sie, Plastikart?
Sie ist Keramikkünstlerin.
Genau, sie ist Keramikkünstlerin und das kann man in den Inszenierungen sehen. Ist ganz fein gemacht, es gibt viele kleine Details. Für mich als Sängerin, sie gibt mir auch eine Freiheit, meine Rolle zu gestalten, den ich sehr mag. Ich mag nicht so gerne, wenn mir die Regisseurin sagen, ja, und die Rolle muss so sein und das ist eine Persönlichkeit und du musst so reagieren. In ein paar Punkten ist wichtig, aber diese Freiheit als Künstler ist für mich ganz nötig und es macht mir total wahnsinnig Spaß dann.
Genau das sagt Maya Janta auch in ihrer Episode, dass es ihr so wichtig ist, dass man gemeinsam etwas entwickelt. Wenn du an den Anfang denkst, als du die Partie studiert hast, Lea, und jetzt, wie sich die Figur für dich entwickelt, was ist da dichter geworden?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, am Anfang, als ich selbst diese Partie einstudiert habe, war Isor für mich etwas flacher.
Ja, für
einfach,
mich auch.
Ne? Viel flacher. Ich habe gedacht, ich mochte sie auch nicht. Ich habe gedacht, oh, sie lässt sich von diesem Schmuck verführen, sie lässt alles mit sich machen. Was ist ihr Charakter? Wo ist dieser Charakter? Und da hat uns Maya auch sehr geholfen und ich glaube auch der Austausch untereinander, auch mit Elia, diese Figur einfach viel plastischer zu gestalten. Also auch mit Maya, ich glaube, sie ist eine wahnsinnig sinnliche Person, die, wie Elia auch eben schon gesagt hat, auf der Bühne ist. Es gibt diesen Sand, es gibt diese Steine, die sich ganz besonders anfühlen, die Keramik auf dem Frühstückstisch und so weiter und so fort. Also überall sind diese Spuren, diese feine Gespür und das überträgt sich auch auf die Charaktere, die viel ja, plastischer werden am Ende, als sie am Anfang waren.
Dass man eine Oper auf diese Weise angeht, dass man sagt, ich will erst mal wirklich haptisch erspüren, was da drin ist, ist auch fürs Publikum total spannend, glaube ich. Also wir gehen natürlich alle nicht auf die Bühne und fassen den Sand an, aber man merkt, okay, diese Felsen, die da gebaut sind, sind körnig und da ist ein großer Trichter, durch den der Sand rinnt, also die Zeit verrinnt und plötzlich merkt man, oh, wir betrachten hier gleichzeitig das Innere und das Äußere. Mhm. Also die Handlung natürlich, aber dann irgendwie auch uns selber in einer Handlung. Wie seht ihr euch in, wenn man das großspurig sagen will, in den Zeitläuften?
Also ich finde sowieso, dass die Bühne, die draußen ist, also für das Publikum ist da sowieso ein ganz anderer Raum und auch für uns als Darsteller und Darstellerinnen. Der Wind, der durch diesen Innenhof fegt. In der Inszenierung, wir versuchen auch immer wieder, diese Umgebung einzubinden. Es gibt Momente, da stehen wir einfach da und schauen den See an oder dürfen Bezug nehmen auf Vögel, die vorbeifliegen und was weiß ich. Und dadurch wird das, genau, für uns natürlich, aber fürs Publikum auch viel greifbarer. Ja.
Dieses Erleben der Natur, des Momentes, des Sees, des Parks, des Schlosshofes, des Gebäudes, auf das ihr auch guckt, denn ihr schaut ja über das Publikum hinweg, das Publikum schaut auf den See, aber ihr schaut meist auf das Schloss. Was gibt euch das für ein Zeitgefühl, als ob man 300 Jahre zurück transportiert wäre zu Gretry?
Ja, total. Und jedes Mal, dass ich über den Schloss rede und über die Felder und so, dann gucke ich den Schloss, weil das ist der Schloss, den ich rede, ne? Also ich brauche nicht so viel Kreativität, ich habe den Schloss in meinem Gesicht, in meinen Augen, vor meinen Augen. Also es inspiriert mich ja ganz toll.
Und die Kostüme helfen auch total. Also mir wurde auch gesagt, dass zum Beispiel unser zweites Kleid, das kommt von der Volksoper Wien, wo das eine Gräfin im Figaro schon getragen hat, das heißt, die Stoffe, die Kleider an sich haben schon eine Geschichte hinter sich, sind natürlich auch historisch gearbeitet, das natürlich auch, aber sie haben auch wirklich als Kleidung Geschichte hinter sich und man merkt das. Also da steckt so eine lange Tradition hinter diesem Ort natürlich, hinter den Kostümen, hinter der Musik, die wir machen und das, ehrlich gesagt, das liebe ich auch generell an Oper, dass man immer diesen Geist von Vergangenem irgendwie spürt und hier in dieser Kulisse natürlich umso mehr.
Dass wir alle, auch im Publikum, uns Gedanken machen darüber, läuft unsere Zeit ab? Läuft die Zeit in dem Märchen ab? In welchem Zeitmoment befinden wir uns da? Das finde ich sehr plastisch. Es gibt eine Sanduhr später, so viel dürfen wir schon verraten. Und es geht ganz klar um das verrinnende Leben. Aber auch gleichzeitig gibt es die Ebene der Gleichberechtigung, der Möglichkeit, als nicht hochgeborener Mensch einen Einfluss zu nehmen auf die Geschichte. Mhm. Wir sind am Vorabend der Französischen Revolution. Ich finde, diese Oper hat unglaublich viel Sprengstoff, rein soziale Art.
Ja. Ja, die Dialoge zum Beispiel spielen auch eine große Rolle, sind ganz kritisch mit der Zeit. Es gibt ein paar Momente, zum Beispiel, es gibt einen Moment, wo ich an Osman, der Diener von Raoul, ihn sage, ich knie mich in deine
Füße. Je me jette à vos pieds.
Ja, je me jette à vos pieds, aber wie ist es auf Deutsch?
Ich falle dir zu Füßen.
Genau, und das, wie soll jemand von der Noblesse auf einen Diener runterfallen, also sich knien, ne? Das ist, also es gibt ein paar kritische Dialoge, wo man ein sehr geschichtliche Sicht nutzen kann.
Und ich finde auch so interessant, unser aller Zeit läuft ab. Das ist einfach so. Aber wir sind uns dessen sehr oft nicht bewusst oder haben unsere Möglichkeiten gefunden, damit umzugehen oder das zu verdrängen. Und was mit Isor passiert in dieser Oper, ist, dass ihr ihre eigene Zeit plötzlich zu etwas wird. Ihr wird bewusst gemacht, dass diese Zeit abläuft. Und das bringt wahnsinnig viel Dynamik in dieses Stück. Und man merkt es auch der Musik an, finde ich, die sich wahnsinnig entwickelt. Und es ist immer Bewegung da, es ist immer Bewegung da, es ist immer diese Zeit, die einem im Nacken sitzt. Aber nur dadurch, dass es plötzlich bewusst wird.
Diese Zeit ist durch die Akademie für Alte Musik unglaublich lebendig gestaltet mit Bernhard Forck, der in seiner Podcast-Episode schon sehr viel über die Musik gesagt hat. Es ist etwas Vergessenes. Heute kennt kein Mensch mehr die Oper von Gretry, aber diese Musik hat etwas sehr Vergangenes und etwas total Aktuelles, weil an so einem Wendepunkt in der Geschichte ist sie geschrieben. Spürt man, dass da irgendwie eine große Kraft drin ist und transportiert die Akademie für Alte Musik das auch?
Absolut. Also man kann ja wirklich sagen, bei den guten Opern, und es ist definitiv eine gute Oper, geht es immer um zutiefst menschliche Gefühle. Das ist der Zauber der Oper und der Grund auch, warum sie dann doch Jahrhunderte überdauert. Und auch hier, die Gefühle, die verhandelt werden, behandelt werden, die sind völlig offensichtlich. Es ist ganz wunderschön in Musik verarbeitet. Und das macht es uns auch leicht, in Anführungszeichen, da mitzugehen und da voll reinzugehen. Und davon lebt Grétrys Musik auch einfach sehr. Das hat wahrscheinlich Bernhard in seiner Folge auch schon gesagt, dass es jetzt keine wahnsinnig aufregenden Harmonien oft gibt oder so. Aber es gibt schöne Melodien. Und Grétry hat auch selbst mal gesagt, so ungefähr jedenfalls, dass es darum geht, diese Melodien mit Herz und mit Seele zu füllen. Und ich glaube, dann übertragen sich diese Gefühle auch wahnsinnig gut. Und die Musik gibt die Möglichkeit dazu.
In Heinrichs Theater, Musikkultur Rheinsberg, der kulturelle Leuchtturm im Norden Brandenburgs.